You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Die Episode 326. Herzlich willkommen zum German Gunners Podcast. Wir haben einiges zu besprechen nach der 2-3 Niederlage gegen Manchester United am Sonntagabend. Keine große Vorrede, keine lange Einleitung. Wir wollen direkt in Medias Res gehen, weil ja doch einiges zu diskutieren und zu erörtern ist. Strukturelle Probleme bei Arsenal, die Niederlage an sich, was heißt das für den Titel und auch für die weiteren Wochen? Wir haben also ein volles Programm. Entsprechend parat stehen wir. Gut gelaunt, oder Christian?
Mehr oder weniger, seid gegrüßt.
Ja, guten Abend. Gibt einiges zu besprechen. Es war zwar nur ein Ligaspiel, aber wie das dann häufig im Verlauf einer Saison so ist, kumuliert sich über die 90 Minuten dann doch einiges und vieles, was wir, weil wir natürlich den Expertenblick haben, auch in den letzten Episoden schon besprochen haben, kann man eigentlich wieder aufgreifen. Aber ich glaube, es ist einiges zu sezieren in dieser Episode. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das ist Alarm. So schlimm sehe ich es noch nicht, aber ich glaube, der Sonntag hat dann doch vieles von dem offenbart, was wir komischerweise schon seit Wochen hier auch im Podcast besprechen. Und it's about to happen sozusagen. Es war klar, dass es irgendwann mal schief geht, weil nicht alle Rädchen ineinander greifen und wir auch mal, ich sag mal, ein bisschen Pech hatten oder nicht das nötige Glück. Wie viel Alarm ist denn bei dir?
Es ist das, was wir seit, oder was ich zumindest seit dem Liverpool-Spiel zumindest irgendwie in mir brodelnd habe, gestern im Endeffekt zutage getreten, dass wir eben mal nicht irgendwie noch mit einem Punkt weggekommen sind und City eben mal nicht parallel verloren hat, sodass dann halt am Ende die Niederlage stand und der Vorsprung geschmolzen ist. Und dann dieses elendige Thema, kann die Mannschaft das? Kriegt sie das hin? Schafft sie das mental? Ist sie dafür stark genug? Einfach extremst an die Oberfläche spült. Und ich glaube, ich bin da auch nicht alleine, wenn ich mir so die, Podcast-Journalie dies und jenes dazu durchlese auf verschiedensten wirklich guten Plattformen, dann sieht man, dass es schon ein Thema ist, was man, glaube ich, nicht einfach zur Seite schieben oder drücken kann mit der Argumentation, okay, wir haben gestern zwei Weltklasse-Tore gekriegt, passiert, ist dumm gelaufen. Das ist schon ein bisschen mehr.
Könnte sich aber als solches noch herausstellen, wenn wir den Turnaround schaffen in den nächsten Wochen. Aber wissen wir natürlich nicht.
Das könnte es. Und das ist genau die entscheidende Frage und der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach, der sich in den nächsten Wochen darstellt. Schafft die Mannschaft das? Bezogen meines Erachtens auf den Ligabetrieb. Weil die Pokalwettbewerbe, Champions League, all diese Dinge sind davon meines Erachtens losgelöst zu betrachten. Das sieht man auch ganz klar in der Spielanlage der Mannschaft in diesen Wettbewerben im Vergleich zum Ligabetrieb. Aber im Ligabetrieb ist es, glaube ich, mental ein anderer Block drin. Und das merkt man.
Sieht man aber auch in der Spielanlage der Gegner in den Pokalwettbewerben. Darf man ja auch nicht vergessen.
Mag sein. Gestern fand ich, hat United aber nicht grundsätzlich so gespielt, dass man sagen könnte, sie haben sich nur hinten reingestellt. Muss man fairerweise sagen. Sie haben
die erste Halbzeit schon. Also ich hatte da ein paar Mal gesehen, da waren schon 10, 11 Spieler in deren Hälfte.
So lange, bis wir sie quasi mit dem Tor wieder, mit dem geschenkten Tor wieder belebt haben. Danach waren sie meines Erachtens genauso wie auch Liverpool da in der zweiten Halbzeit vor ein paar Wochen eigentlich klar besser.
Ja, aber das ist ja sozusagen nicht von Man United gewollt gewesen, glaube ich, sondern das hat sich dann so ein bisschen aus dem Spielverlauf ergeben. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass United insbesondere in der ersten Halbzeit sehr, sehr tief stand, auch bis zu unserer Führung. Und wir uns dann doch schon deutlich schwerer damit getan haben, haben wir auch in vielen Episoden schon besprochen. Habe ich gestern Abend auch in der Hangouts-Gruppe nochmal stark gemacht. Ich habe auch noch ein paar Zahlen und Statistiken, aber aus meiner Sicht die Diskussion um dieses ganze Mentale, schaffen die das und so, die kann man führen. Die ist aus meiner Sicht halt aber im Januar irgendwie deplatziert. Vielleicht nicht deplatziert, aber aus meiner Sicht hilft sie nicht, weil ob sie es schaffen oder nicht, wissen wir am Ende der Saison. Und alles darüber hinaus ist insofern good guessing. Ich finde, der Tag gestern, dass die Partie hat an ganz vielen Stellen einfach die strukturellen Probleme offenbart, die wir in gewisser Weise schon mit uns die gesamte Saison rumtragen. Stichwort offensive Stärke. Wie gesagt, habe gleich noch ein paar Zahlen, die es deutlich machen. Das eine und auf der anderen Seite, das ist halt in ganz vielen Spielen immer gut gegangen. Nur wenn du, und es ist gut gegangen, weil wir defensiv eigentlich immer herausragende Leistung gehabt haben. Ja, also du hast zwar gesagt, Liverpool, Nottingham, du hast in dem Sinne quasi da an der Mannschaft gemäkelt, zu Recht auch. Aber man darf auch festhalten, dass wir in beiden Spielen kein Tor bekommen haben. Ja, also sowohl gegen Poole als auch gegen Nottingham nicht. Und das ist ja erstmal die Basis. So, das heißt, das Problem ist nicht in der Defensive, sondern eher in der Offensive. Wenn du dann quasi an einem Tag wie gegen United einfach aus meiner Sicht im Kollektiv auch defensiv nicht den Standard hast wie in den letzten Wochen zuvor, dazu individuelle Fehler kommen, dazu Ungenauigkeiten, Fehlpässe, ja, auch schlechtes Zweikampfverhalten kommen, dann ist es natürlich schwierig. So, wenn man es jetzt positiv sehen will, kann man sagen, es ist ein Off-Day in der Defensive gewesen und es hat nicht so gut funktioniert. Wenn das wieder passt, ergibt sich gegebenenfalls auch das andere. Und auf der anderen Seite, wenn man es negativ formulieren will, müsste man sagen, wenn jetzt selbst nicht die Defensive mehr gut funktioniert, dann haben wir in der Tat ein größeres Problem. Aber will halt sagen, Champions League Inter war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das Spiel. Die haben halt offen gespielt, gut agiert, haben uns Räume und Platz gegeben und das hat dann gut funktioniert.
Ja, gut, aber das kann unterm Strich ja nicht die Lösung sein für das Grundthema.
Nee, aber ich will halt nur sagen, dass wir natürlich mit Mannschaften, die im Low Block stehen und United stand im Low Block, das hat in dem Sinne gut oder nicht gut funktioniert. Und Inter halt nicht. Inter hat mitgespielt und hat uns entsprechende Räume auch gegeben. Dass die Tore dann nach Standards gefallen sind, geschenkt, aber wir hatten sozusagen den Platz und die Räume, entsprechende Ecken dann auch zu kreieren quasi.
Ja, ohne Frage.
Also sozusagen, es kommt ja immer der Gegner so oder so mit hinzu. Und aus meiner Sicht darf man es nicht komplett außen vor lassen.
Natürlich darf man es nicht außen vor lassen. Aber ich finde, dass wir gestern, nachdem wir das 1-1 hergeschenkt haben und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit und auch im Laufe der zweiten Halbzeit einfach gar nicht da waren. Wir hatten keinerlei Mittel. Wir haben überhaupt nicht wirklich großartig mehr ins Spiel gefunden. Wir haben den Ausgleich gemacht und dann haben wir wieder sämtliche Sachen vergessen und haben dann wieder einen freien Lauf für Kunja im Endeffekt produziert. Wir waren immer zu spät dran, all diese Dinge. Wir haben beim Spiel in Bournemouth schon so einen Patzer von Gabriel gesehen. Das war auch so ein kompletter Aussetzer. Den haben wir dann noch gut kompensieren können mit einer starken Leistung. Gestern halt gar nicht. Und Was mir auch sehr zu denken gibt oder ja, mir ein schlechtes Gefühl gibt, ist halt die Tatsache, dass wir jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander vier Wechsel fast im Block sehen. Also gestern waren sie im Block und davor das Spiel waren es einmal zur Pause einer und dann glaube ich drei kurz danach. Das ist, weiß ich nicht, also das ist einfach irgendwie gibt mir ein komisches Gefühl einfach, weil ich denke, wieso muss ich vier von 10 Feldspielern gleichzeitig auswechseln? Ich weiß es nicht. Also ich finde es gut, dass man reagiert und agiert. Aber ist das irgendwie ein Zeichen dafür, dass man halt gar nicht irgendwie ja Vertrauen darin hat, dass die gerade auf dem Platz stehen, das Ganze irgendwo drehen können, trotz zum Beispiel da einer Halbzeitansprache und Neujustierung? Also es ist irgendwie eine genaue Wertigkeit, die wir bisher noch nicht hatten bei Arteta. Wir hatten sonst immer dieses Thema, dass er irgendwie vielleicht gar nicht gewechselt hat, zu spät gewechselt hat oder irgendwie eher defensiv eingewechselt hat oder irgendwelche Dinge in dieser Art, wo wir auch immer gesagt hatten, naja gut, vielleicht ein bisschen progressiver. Das ist so ein neuer Aspekt. Und was mir insgesamt fehlt, ist dieses, ich habe es auch gestern irgendwo geschrieben, wir nehmen kein Risiko. Wir trauen uns kein Risiko zu nehmen. Also es ist immer dieses...
Ja, oder wir schaffen es momentan spielerisch nicht, dieses Risiko überhaupt halt auf den Platz zu bringen.
Das ist ja genau, weil wir es einfach, wir machen den Schritt gar nicht. Also du könntest ja sagen, du spielst es, versuchst es, geht halt schief, weil, weiß ich nicht, du kriegst die letzten Pässe nicht hin, aber ich habe das Gefühl, wir versuchen es gar nicht. Es ist einfach immer nur so ein leichtes Hin- und Her-Geschiebe, Gepasse hin und her. Das funktioniert auch immer ganz gut, solange du eben nicht diese Böcke machst, wie gestern oder beim Spiel in Chelsea. Haben wir auch stets 3-2 und im Endeffekt müsste 5-1 stehen nach dem Hinspiel. Das sind diese Dinge, die dann natürlich dich killen in dem Moment in solchen Spielen. Ne? Wenn du dann natürlich das 1-0 machst und spielst es locker runter, wird wahrscheinlich niemand etwas sagen und du gehst mit einem guten Punktestand weiter. Das kann natürlich dann zum Problem werden, insbesondere dann, wenn du es halt in der Offensive momentan einfach nicht geklickt kriegst. Und das sind so verschiedene Aspekte, wo ich sage, das treibt mich schon rum. Ja, Liverpool fast schon vorher, fast schon dieses unsagbare Spiel gegen Wolverhampton, wo wir kurz vor Schluss das ganze Ding noch mit Glück gewinnen. Das ist etwas, was hat sich so langsam aufgebaut und gefühlt wurde es immer dadurch überdeckt, dass man, wie gesagt, entweder nicht verloren hat und City nicht gewonnen hat und man dann nur gesagt hat, okay, ich habe diese Chance nicht genutzt, was meiner Meinung nach schon fatal genug war. Das haben wir in der letzten Ausgabe auch besprochen. Aber in dem Moment, wo du jetzt an diesen Punkt kommst, wo es dann eben sich nicht mehr argumentativ so verpacken lässt, dann finde ich, da muss man offen drauf blicken. Ich habe viel gelesen, Schwarz-Weiß-Malerei. Dafür hat es meines Erachtens nichts mit zu tun, weil es geht nicht darum, einmal an einem Tag Hü und am anderen Tag Hot zu sein. Sondern es geht darum, im Endeffekt zu gucken, was ist die Entwicklung, die wir sehen über gewisse Zeiträume jetzt, wie die Mannschaft sich in den Spielen verhält. Und ich glaube, man konnte es auch gestern im Stadion merken, nach dem Tor, das Stadion war totenstill. Und warum war es das? Weil alle genau den gleichen Gedanken hatten. Und das ist ein Teufelskreis, der zwischen Mannschaft, Fans hin und her dreht. Was ist jetzt? Wir haben so eine gute Ausgangsposition. Wir hatten die Punkte da. Wir hätten die noch verdoppeln können, haben es aber nicht geschafft. Okay, wir haben immer noch 7 vor. Dann kommt das. Das addiert sich dann rein mental meines Erachtens dazu, dass du dir eben diese Frage stellen musst, was mache ich jetzt anders? Wie gehe ich dieses Thema an? Und das musst du angehen. Da kannst du nicht einfach sagen, naja, alles super, wir sind ja noch 4 vor, malt man nicht alle zu schwarz. Oder es ist alles noch so plakativ. Ich glaube, es ist ein tatsächliches Problem, vor dem man die Augen schlichtweg nicht verschließen darf.
Also aus meiner Sicht muss man, glaube ich, zwei Sachen so ein bisschen trennen. Das eine sind die strukturellen Probleme, die wir eigentlich schon seit Wochen mitschleppen und die in gewisser Weise präsent waren, aber auch durch einzelne gute Leistungen verdeckt wurden. Und die andere Seite ist so ein bisschen das Spiel gestern. in denen auch sicherlich die strukturellen Probleme zutage traten. Auf der anderen Seite aber, das hast du angesprochen, wie es eigentlich, ja, eigentlich in so eine kollektive Dösigkeit gekommen sind, so ab der 40. Minute. Komischerweise eigentlich aus meiner Sicht, weil das hatten wir in der Form und auch in der Intensität eigentlich nicht. Selbst wenn wir mal irgendwie in Rückstand geraten sind, fand ich, haben wir die Saison über immer gut drauf reagiert und auch mit Anschlusstreffern oder so. Das hat uns eigentlich in der Regel nicht aus der Bahn geworfen. Gestern hatte ich das erste Mal so ein bisschen den Eindruck, die Mannschaft ist blockiert, ist halt übertrieben. Wenn wir nichts positiv vornehmen, waren sie einfach nur müde und kaputt. Ist aber auch aus meiner Sicht ein Problem, hatte ich vor einigen Wochen auch schon mal gesagt, es ist erst Januar. Ich würde es nicht so hochhängen, zu sagen, dass die Mannschaft in irgendeiner Form mental jetzt gemerkt hat, dass sie in der Titel verloren geht oder so an dem Sonntagabend. Das glaube ich nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass sie letztendlich nicht die Lösungen und die spielerischen Ideen hatten, quasi mit dem Rückstand und mit dem Verlauf der Partie irgendwie klarzukommen. Und aus meiner Sicht hatte das auch Arteta nicht, Stichwort dieser Vierfachwechsel. Auch das war ja so ein bisschen im Sinne von, naja gut, es hat jetzt spielerisch nicht geklappt mit denen, jetzt werfe ich mal vier andere ein, vielleicht klappt es dann. Und das ist so ein bisschen sozusagen eigentlich das Dach der strukturellen Problematik quasi, dass wir dass wir wenig spielerische Lösungen haben, die anderen noch nicht kennen. Die in gewisser Weise so ein bisschen der Mannschaft auch die Sicherheit geben, gegebenenfalls mit schwierigen Spielen auch mal umzugehen, weil wir hatten sonst wenig schwierige Spiele. Ja, es war in der Regel ja eigentlich immer relativ smooth, was wir gemacht haben. Und ich habe den Eindruck, dass unser System und auch die individuellen Leistungen so ein bisschen an ihre Grenze schon kommen. Sowohl defensiv als auch offensiv. Und aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Problematik ist auch die Belastung der zentralen Schlüsselspieler. Zubimendi, klar kann man sagen, Fehler passieren mal, würde ich auch jetzt insgesamt nicht zu hoch hängen, hat er sonst auch ein ganz ordentliches Spiel, aber ist natürlich auch maßlos überspielt. In deiner ersten Premier League-Saison möchtest du eigentlich jemanden, der zwar sehr wichtig ist für deine Mannschaft, aber den möchtest du noch nicht im Januar so viel haben spielen lassen. Der muss jetzt noch bis Mai durchhalten. Das sind 4 Monate in möglicherweise 4 Wettbewerben. Da kommt noch einiges an Spielen auf ihn und auf uns zu. Das gleiche Problem ist so ein bisschen, dass wir aufgrund der vielen Verletzungen es irgendwie immer noch nicht geschafft haben, Rhythmen und einen Rhythmus zu bilden, was ich sage jetzt mal Harmonie und Stimmigkeiten im Spiel nach vorne angeht. Ich habe immer den Eindruck, die spielen das teilweise so ein bisschen das erste Mal zusammen. Laufwege passen nicht so richtig. Das ist das, und das ist einer ganz wesentlichen Punkt, dass wir offensiv auch momentan wenig, ich will nicht sagen Gefahr ausstrahlen, aber wenig Überraschendes kreieren. Also ich sag mal, für den Gegner ausrechenbar sind. Und dann so ein Punkt, und das würde ich halt sagen, das ist in dem Sinne schon auch ein Faktor für Sonntag gewesen, der aber aus meiner Sicht, den kann man immer mal haben, dass du einfach so ein Off-Day hast, wo du halt einfach, ja, immer den Schritt zu spät bist, wo du einfach müde bist, solche Sachen. Das kann schon mal passieren. Aus meiner Sicht ist das aber von all den Faktoren eher der kleinste. Ich finde, wir haben sonst, sind doch einige wesentliche strukturelle Probleme offengetreten. Ob es denn aber sozusagen wirklich, und das ist aus meiner Sicht der relevante Grund, warum es auch gestern nicht funktioniert hat und auch die letzten Wochen, ob das jetzt aber so stark in irgendeiner Form das Mentale ist, weiß ich gar nicht. Ich würde ja sagen, es ist eher so ein bisschen auch, die Spieler sehen, glaube ich, auch, dass mehr möglich wäre. Wir spielen auf alle Fälle ja nicht unser Potenzial aus. Ich glaube, es ist dann auch eher so eine Unzufriedenheit und eine Täuschung mit sich selbst, wenn man das mal so formulieren möchte, die dann auch in solchen Situationen in so einem Spielverlauf dann halt zutage tritt. Und ja, die kann ich dann in gewisser Weise auch irgendwie lähmen und nicht irgendwie zu Höchstleistungen motivieren. Ich würde das aber dieses Ganze mit der Titel geht weg und ach, wir haben jetzt gestern den Titel verloren oder wir hätten schon 15 Punkte Vorsprung haben können, jetzt sind es nur 4. Ich glaube, das ist eher so ein Fan-Ding. Es kann ein Mannschaftsding werden, wenn die Fans weiter im Stadion so reagieren, wie sie reagiert haben. Aber ich glaube, das ist eher was auf Fanseite als auf Spielerseite. Die sehen, glaube ich, eher die Problematik, dass das, was ihnen vielleicht auch Arteta vorgibt und sie selbst von sich verlangen, momentan nicht funktioniert, weil einfach sehr viele Spieler unter ihrem Leistungsniveau derzeit agieren. Was aber veränderbar ist. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier die weiße Fahne hisse. Aber die große Aufgabe wird sein, die strukturellen Probleme zu lösen. Wir können ja mal nach und nach dann im weiteren Verlauf der Episode da noch einsteigen. Zu gestern ist vielleicht noch zu sagen, dass wir schon verdient verloren haben, glaube ich, insgesamt, weil wir zu wenig kreiert haben. Man muss aber auch sagen, dass United nicht viel kreiert hat in diesem Spiel. Denen sind einfach 2 Schüsse vor den Schoß gefallen, mehr oder weniger. Die haben sie super genutzt und gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass David Raya unter Dauerbeschuss stand in dem Spiel. Was es vielleicht viel ärgerlicher macht auch noch.
Ja, das ist der Punkt, den ich ja schon gegen Liverpool hatte, wo ich sage, so eine schwache Liverpool-Mannschaft oder jetzt United-Mannschaft, neuer Trainer hin oder her, kriegst du halt, ja gut, bei United ist schon ein paar Jahre, aber grundsätzlich eben nicht so oft. Und ja, da musst du eigentlich zuschnappen. Meines Erachtens, wenn du einen Titel gewinnen willst, ist das essentiell. Zu dem, was du gerade gesagt hast, ist natürlich braucht man keine weiße Fahne hissen. Man muss sich halt nur überlegen oder Wege finden, wie man aus diesem Thema wieder rauskommt. Und ich sehe das schon als ein mentales Problem der Mannschaft an. Also irgendwie ist das glaube ich schon etwas, was sie rumtreibt, weil ich mir ansonsten die andere Anlage, das freiere Spiel im Vergleich in Pokalwettbewerben eben nicht nur durch die andere Spielanlage des Gegners in den Wettbewerben irgendwie erklären kann. Aber wie dem auch sei, entscheidend ist die Frage halt, was änderst du jetzt? Wo machst du jetzt Schnitte? Wo musst du irgendwie strukturell was ändern? All diese Dinge, diese Entwicklung zu stoppen und eben im optimalsten Falle ins Gegenteil umzukehren. Ich meine, die Spiele kommen schnell hintereinander. Du hast die Möglichkeit, es relativ schnell wieder zu drehen. Und Fußball ist bekloppt. Und du kannst in 2 Wochen auf einmal 10 Punkte vor sein oder 6 zurück, wie auch immer. Aber die Option, die Möglichkeit für dich selbst, das zu regeln, hast du ja. Nur ich glaube schon, dass das Trainerteam und insbesondere Arteta genau gucken muss, was er jetzt genau macht. Weil wenn ich nochmal 2 Spiele hintereinander, quasi fast 4 Spieler gleichzeitig ein- und auswechsel, dann bedeutet das auch, dass er irgendwie nicht genau weiß, was die richtige Formel momentan ist. Und diese Frage muss er sich stellen. Er hat genug Spieler mit hoher Qualität da. Im offensiven Bereich funktioniert es aber nicht. Also er kriegt die nicht zusammen, offensichtlich nicht. Van Gyökeres ist hergezogen worden ohne Ende. Gabriel Jesus hat es gestern nicht besser gemacht. Weiß Gott nicht besser.
Nee, und warum nicht? Also das ist die entscheidende Frage.
Exakt, genau das ist die entscheidende Frage. Ich finde auch ein Martin Ødegaard im Mittelfeld momentan einfach blutleer. Auch völlig ohne Effekt. Ein Eze kommt rein.
Hat seine Karten auf den Tisch gelegt, war auch nicht gut.
Exakt, war auch nicht gut.
Ja, dann ist das kein individuelles Problem.
Ja, aber dann frage ich mich, wie schieben wir die Spieler ineinander und zusammen? Dass es funktioniert. Also ich meine, wir sind jetzt wie viele Spiele rein in die Saison? 19? 20?
Ja, nee. Guck mal in die Tabelle bitte.
Kann ich gerade nicht. Wir sind über die Halbzeit. Sag mal, wie viel sind es? No.
Na komm, nochmal ein Tipp.
Du machst mich schwach. 23. Siehst du, guck mal, ich sehe uns schon viel. Ich, bin so in dieser Partie von gestern da drin, du glaubst das alles gar nicht.
Es sind 23 und 50 Punkte. Der Schnitt ist recht stark runtergegangen. Bleiben wir mal bei dem Punkt, der einer der ganz wesentlichen ist, sprich offensive Stärke. Die Zahlen sind relativ eindeutig. Open Play Goals, wie es so schön heißt im Englischen, also Tore aus dem Spiel heraus. City 39, selbst Liverpool hat 29, United mit den drei von gestern 26. Wir stehen bei 24. Ist für eine Mannschaft, die Titel holen will, relativ wenig. Viel dramatischer finde ich aber momentan, dass wir auch aus dem Spiel insgesamt zu wenig kreieren. Also Tore ist ja das eine, Torchancen an sich sind ja davor. Aber wir haben jetzt in den 4 Ligaspielen im Januar, wie immer, die Zahlen habe ich mir natürlich nicht selbst geholt. Der gute Orbinio hat es auf der seiner Blue Sky-Seite sehr schön aufgedröselt. Jetzt in den 4 Premier League-Spielen im Januar hatten wir einen Expected Goals-Wert aus dem Spiel heraus von 2,29 insgesamt. Sind 0,57 pro Spiel. Nur Burnley, Wolves, Everton und Nottingham hatten weniger. Das ist in dem Sinne, glaube ich, das Problem, oder andersrum, wir hatten immer schon das Problem mit dem Tore schießen, dass wir da, hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Episode drüber gesprochen. Jetzt haben wir im Januar noch hinzugekommen, anders beispielsweise als bei der Partie gegen Villa noch im Dezember und auch in dem Spiel bei Villa auswärts. Wir kreieren noch nichts mehr. Wir kreieren viel zu wenig momentan an Torchancen auch. Also es ist sozusagen eigentlich beim Anfang quasi wieder, ne? Zuletzt haben wir immer häufiger darüber gesprochen, wir schießen zu wenig Tore, aber wir kommen ja in die Situation oder wir holen uns die Ecken raus und all sowas. Jetzt kommt selbst aus den Standardsituationen relativ wenig dann nur noch bei rum und aus dem Spiel heraus ja sowieso noch weniger. Die große Frage wird sein, und wenn wir das nicht in irgendeiner Form lösen, also die Zahlen, sagen wir mal so, sind nicht die Zutaten für einen Titelgewinn, die wir da momentan produzieren. Die Frage ist also ganz offensichtlich, wie kriegen wir die Offensive wieder ans Laufen? Und damit meine ich nicht, dass wir mal ein oder zwei Tore pro Ligaspiel schießen, sondern wir brauchen da halt auch mal 3 oder 4 und wir brauchen vor allen Dingen auch wieder, ich sage jetzt mal, überhaupt das Kreieren von Torchancen, das Herausspielen von Torchancen muss halt wieder funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Grund, der einem Besorgnis zumindest nicht Tag und Nacht bringen muss, aber aus meiner Sicht ist das einer der ganz strukturellen Defizite, die wir momentan im Vergleich auch zu allen anderen haben, dass wir zu wenig Torchancen kreieren und auch zu wenig Tore momentan schießen. Wenn wir dann defensiv anfällig auch noch sind, dann verliert man halt Spiele. Ob das ein individuelles Problem ist, weiß ich nicht. Guck dir Erling Haaland an. Er ist auch überspielt, hat sehr, sehr viele Einsätze gehabt, hat auch seit, 8 oder 9 Spielen nicht mehr getroffen.
Spielt er jetzt gegen Spurs?
Wird aber auch auf die Bank gesetzt und dann schießen halt andere für City gegebenenfalls Tore.
Ja.
Wir haben das Problem halt, dass wir schon auch den Stürmer oder unseren, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Top-Stürmer Gyökeres auf die Bank setzen können. Jesus macht dann in der Premier League, wenn es wichtig wird, dann halt kein Tor. Muss man fairerweise aber auch sagen, dass er auch keine Torchance bekommen hat.
Ja, das mit den Toren ist ja auch jetzt etwas, was ja nicht ganz neu ist, strukturell zumindest nicht. Da sprechen wir ja auch schon lange drüber.
Potenziert sich jetzt halt nur. Das Problem ist ja da, wie lösen wir es? Also es muss gelöst werden, sonst wirst du
Es muss gelöst werden. Also ich finde, du löst es nicht dadurch, dass du so wie gestern Madueke reinnimmst und ihn dann auf die Saka-Position setzt und Saka auf die gegenüberliegende Position und ihm somit quasi effektiv beraubt.
Manueka hat sich aber schön in eine Position gebracht, wo wir lange nicht waren. Dass er dann sich den Ball ins Ausschießt, technischer Fehler, aber er war wenigstens mal in der Position.
Er war definitiv da. Ja. In der Saisonvorbereitung haben wir ihn aber auch auf der linken Seite gesehen. Wäre vielleicht auch eine Option gewesen, einfach mal zu gucken, wie es über die Variante funktioniert, wenn ich schon komplett was ändern will, weil ich glaube, dass Saka rechts außen einfach viel, viel effektiver ist als links.
War aber auch jetzt nicht in den Spielen in der Premier League zuletzt, dass er auf rechts ich sag mal so wirklich überragende Statistiken produziert hat in irgendeiner Form. Hat er gestern den einen Torschuss in der zweiten Halbzeit, der ja wirklich gut gehalten wurde. Aber auch Saka kann momentan in dem System kommt zu wenig von seinen Stärken hervor. Was ja auch so ein bisschen daran liegt, und das wollte ich eben noch anfügen, die Gegner, das habe ich gestern auch in der Hangouts-Gruppe schon mal deutlich gemacht, die Gegner wissen exakt, wie man spielen muss. Doppel die Außen, lass den Außen wenig Platz und wir haben momentan einfach keinen Plan B. So, und dann ist es auch egal, ob ein Ødegaard oder ein Eze spielt oder ob ein Madueke oder ein Saka spielt. Ich glaube, wenn wir sozusagen keinen Plan B haben, wie wir Torchancen kreieren können und auch keinen Plan B haben, wie wir gegen Mannschaften spielen, die im Emirates mit zwei oder Viererketten gegen Ende des Spiels mit zwei Fünferketten spielen, dann ist es aus meiner Sicht auch völlig egal, ob jetzt Eze, Ødegaard, Merino oder sonst wer spielt. Wir laufen dann halt immer gegen diesen Block an.
Ja, aber das ist generell kein Thema, was wir nicht letzte Saison auch schon hatten. So, ja, genau. Die Frage ist doch, ich muss doch eine Entwicklung erkennen können oder einen Lernprozess durchlaufen, der mich dahin führt, dass ich damit einfach besser umgehen kann. Dass das natürlich grundsätzlich eine schwere Aufgabe ist und alle Top-Mannschaften in allen Ligen irgendwo in irgendeiner Art und Weise das gleiche Problem haben, dürfte auch nicht neu sein. Aber dann muss ich halt schauen, dass ich zum Beispiel agiler abseits des Balls zu sein, sich mehr anzubieten, mehr Laufwege zu machen, dadurch Ketten auseinanderziehen. All diese Dinge wären ja vielleicht mein Anfang. Anstatt eines immer schön hin und her, quer, zurück, wie auch immer passend, immer schön um den Strafraum herum, als ob man die ganze Zeit jetzt zu viel Handball-EM geguckt hätte. Also das ist im Endeffekt vielleicht nicht der Weg,
vielleicht ist das einfach das Resultat des Systems. Das System, so wie wir es spielen, gibt dann einfach nicht mehr her. Also,
ja, weil es keine Risikobereitschaft vorsieht. Das ist der Punkt.
Dann ist doch aber die Lösung oder die vermeintliche Lösung erstmal, du musst anders aufstellen. Und es ist jetzt dann erstmal nicht Rice oder Eze oder Ødegaard oder sonst wer, sondern du musst dein System, deine Taktik umstellen. Du musst einfach anders spielen.
Ja, meines Erachtens kann das nur die Konsequenz sein, wenn du mir zu Recht sagst, dass
die Frage, wie? Was ändere ich denn dann? Also, oder was kann man ändern?
Also grundsätzlich würde ich zum Beispiel jetzt unabhängig von einer Formation erstmal ändern, dass es erlaubt ist, in Anführungsstrichen erlaubt ist, einfach auch mal eine Aktion zu ziehen, eine individuelle Aktion zu machen, dadurch einen Spieler auf sich zu ziehen, Wege für Mitspieler frei zu machen. Die technische Qualität haben wir im Kader, das auszunutzen, auch mal Distanzschüsse zu nehmen, auf den Außen einfach agiler sein, um im Endeffekt den Doppelblock, den du gerade gesagt hast, einfach dadurch ineffektiv zu machen, dass ich dann relativ schnell vielleicht einen Steckpass machen kann zu einer Position, die sich dann einfach agiler, einfach aktiver anbietet. Also ich finde, wir spielen einfach zu wenig mit Risikobereitschaft, mit irgendwie einem gewissen Spielwitz oder irgendetwas, wie man es auch immer bezeichnen mag. Das fehlt uns, es geht uns einfach momentan komplett ab, was bei den Spielern, die wir haben, man völlig irrsinnig ist. Also ja, wenn ich einen Eze sehe, der ist völlig erstarrt in dem System und er kommt gar nicht mehr in das Spiel, was wir von ihm kennen, was wir bei Palace so oft gesehen haben, sei jetzt mal losgelöst von der Position, wo er am optimalsten einsetzbar ist. Das ist einfach nicht da. Und das,
wir hatten es doch diese Saison schon. Wir hatten es gegen Bayern und die Spurs. Wir hatten es gegen Aston Villa zu Hause. Wir hatten es in gewisser Weise auch in anderen Spielen, die wir ja wirklich auch dominiert haben. Also,
ja, aber woran lag es in den Spielen? Jetzt könnte man jetzt wieder sagen, in den Champions League-Spielen lag es an dem Modus, wie die anderen Mannschaften da agieren. Könnte man jetzt behaupten, obwohl ich glaube.
Unfassbar schlecht.
Ja, wo ich nicht, ich glaube nicht, das kann nicht immer das einzige Argument sein. Also irgendwo ist es vielleicht manchmal so, dann fallen die Steine, sage ich mal, einfach genau in die richtige Stelle und dann klickt es halt einfach.
Ja,
oder? Das war gegen Atletico so, das war gegen Bayern.
Oder es ist doch, dass die Spieler müde sind. Und wenn du müde bist, machst du Fehler und bist immer den Tick zu spät. Und
es sind ja alle Mannschaften mit der unfassbar hohen Belastung. Und ich sehe nicht bei allen Mannschaften, dass sie nicht auch mal risikobereit sind zu spielen.
Viele Verletzungen.
Auch richtig, ja. Also es ist definitiv ein komplexes Thema, aber ich finde, die Mannschaft muss oder die Mannschaft muss gestattet werden, wieder mit mehr Spielfreude und mehr Risikobereitschaft an die Sache ranzugehen. Weil
also aus meiner Sicht wäre es, glaube ich, schon mal ganz gut, ohne dass man jetzt das System umwerft, aber ich würde zum Beispiel konsequent, klar, das ist dann auch immer eine Frage von Verfügbarkeit von Personal, aber aus meiner Sicht wäre Personal verfügbar. Aus meiner Sicht wäre es schon hilfreich, erstmal, du hattest es bei Saka schon angesprochen, aber ich finde auch, wir müssten einen Julian Timber spielt halt auf seiner rechten Seite, fertig aus. So, auf links haben wir genug Leute, die da spielen, und dann soll halt Lewis Skelly spielen. Aber ein Timber auf links, da ist Dynamik verschenkt und ich verstehe das, dass er das macht aufgrund der Erfahrung, aber wir verlieren auch einfach sehr, sehr viel, wenn Timber auf links spielt. Genau.
Wir verfehlen auch dadurch, dass Calafiori nicht spielt, eine Menge.
Ja, klar, das ist dann ja in dem Sinne Verletztenproblematik natürlich. Und aus meiner Sicht ist Hinkepi auch jetzt nicht der Linksverteidiger, ist jetzt nicht der Drive und Dynamik von einem Calafiori vergleichbar und dann weiß nicht, der muss halt auch einfach Täter, die Möglichkeit haben, den Lewis Skelly zu vertrauen und sagen, hier mit der Dynamik im Spiel nach vorne, das ist das nötige Risiko. Und ja, vielleicht magst du dann an der einen oder anderen Stelle mal offen sein hinten. Da musst du es absichern. Andererseits, andererseits bist ja auch du gerne einer der Ersten, dann sagt, oh, Lewis Skelly, hinten zu offen, wie kann er denn nur?
Ist er auch.
Aber das ist dann genau vielleicht das Risiko, was du in Kauf nehmen musst ein bisschen, wenn du ihn halt mit seiner Dynamik dann eher nach vorne haben willst. Weil sonst steht er halt wieder hinten links, der Ball wird zu Trossard gespielt oder Martinelli dribbeln auf links, kommt eine Flanke in die Mitte, Gyökeres Kopfball 2 Meter übers Tor. Das ist dann das, was wir bisher immer haben. Also, also die Frage, ich sehe schon, ich glaube, wir haben es richtig analysiert, aber was ist jetzt sozusagen die Konsequenz daraus? Man könnte auch sagen, man macht kleinere taktische Feinheiten und sagt halt dieses Kippen der Außenverteidiger ins Mittelfeld nicht mehr. Oder ganz ehrlich, was mich wahnsinnig aufregt, ist, dass Declan Rice sich mittlerweile die Bälle vom 16er abholen muss. Also dieses Tieffallen der Mittelfeldspieler zwischen die beiden Innenverteidiger, dann wird der Weg nach vorne natürlich weit. Vielleicht ist es dann auch das, dass man Saliba und Gabriel wieder die Aufgabe gibt, hinten raus zu spielen.
Ich glaube, also du wirst zu dem Zeitpunkt der Saison wirst du schwerlich ein komplettes System umstellen können.
Ja,
ich glaube,
deswegen muss man Kleinigkeiten ändern.
Ja.
Und Kai Havertz ist vielleicht auch ein Schlüssel.
Ja, nur wann ist er da? Er war gestern auch schon wieder nicht im Kader. Was ein behutsames Heranführen argumentiert wurde, aber ich glaube nicht, dass du ihn jetzt sofort irgendwo, wenn man das proklamiert, im Endeffekt reinschmeißen kannst und vieles an Minuten abschrauben lässt. Also ich glaube, das funktioniert am Ende unterm Strich auch nicht, weil das insbesondere auch für ihn kontraproduktiv ist und man natürlich gleich auch eine gewisse Verantwortung ihm gegenüber hat, dass man ihn gut wieder ranführt mit einer WM im Sommer, bei der er sicherlich auch teilnehmen will. Ja?
Dann ist die Lösung einfach, dass der Spielplan sich im Februar entschlackt. Wir haben jetzt nochmal mit Leeds, dann Chelsea, Sunderland, Brentford, Wigan, zwei englische Wochen mehr oder weniger. Ich lasse mal Champions League außen vor, ist ja eigentlich durch das Ding. Und dann haben wir aufgrund der nicht spielenden Playoffs in der Champions League ja wirklich im Februar mal zwei Wochen, wo wir nur am Wochenende spielen. Vielleicht ist es das dann. Also vielleicht muss man jetzt Augen zu und durch irgendwie gucken, dass man bis dahin sich gut erholt. Und vielleicht ist es auch nur ein körperliches Problem momentan. Also was ich aus meiner Sicht nochmal stark machen möchte, auch weil ich glaube, einfach die Mannschaft ist oder einige der zentralen Akteure der Mannschaften haben schon zum Zeitpunkt dieser Saison schlichtweg zu viel gespielt.
Subimendi. Ja, warum spielt ein Subimendi dann bei Inter und Norgaard nicht? Kann man sich alles stellen?
Dann sind wir wieder nochmal bei dem Punkt Rotation, Vertrauen auch in Spieler geben, die vielleicht nicht so häufig spielen. Klar, gehört ist sicherlich auch einer der Erklärungsgründe, dass wir haben einen sehr, sehr großen Kader, aber die gesamte Breite des Kaders nutzen wir auch nicht aus. Ja, also warum eine Norgaard so wenig spielt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, es ist komplex, es ist einfach komplex.
Am Mittwoch aber, muss er ja spielen bei Merino und Declan Rice gesperrt sind.
Aber ein Trainer wie Arteta, der so detailbesessen ist, der jeden kleinen...
Man wundert sich, ne?
Genau, der jede Kleinigkeit bis ins Tiefste analysiert. Der muss es sehen. Der muss es doch sehen. Ich glaube, er sieht es auch, weil er sonst diese Viererwechsel, das ist so untypisch für ihn. Wenn du das siehst und denkst, das kann nicht Arteta sein an der Linie, der vier Spieler gleichzeitig auswechselt. Ich habe gestern gedacht, ja, okay, C2, dann kommt ein Dritter dazu, dann kam Jokeres auch noch zu, war vier. Da habe ich schon am Rechnen. Ich sage, wie viele darf der denn? Und hat er schon. Also, das ist der Wahnsinn. Das heißt, er sieht es ja. Er sieht es definitiv und er versucht, sei es Aktionismus oder was auch immer, er versucht es in dem Moment zu korrigieren, zu ändern. Das ist jetzt schon das zweite Mal hintereinander. Aber es funktioniert nicht, es klappt nicht. Und das.
Ja, Arteta sieht auch, dass das System, so wie er spielen will, momentan nicht funktioniert.
Genau.
Ja, das heißt, er denkt, glaube ich, also er denkt nicht, aber er dachte, vielleicht kriegt das mit individuellen Leistungen geregelt. Aber es ist aus meiner Sicht, und da sind wir wieder bei dem Punkt und dem Argument, das ich am Anfang stark gemacht habe, es ist aus meiner Sicht weniger eine Frage der einzelnen Akteure in dem System als dem System an sich. Ich glaube, die Gegner wissen, insbesondere in der Premier League, die Gegner wissen mittlerweile sehr, sehr gut, wie man gegen uns spielen muss, um, ich sage jetzt mal, nicht nach 20 Minuten 3-0 hinten zu stehen. So. Und wenn dann on top noch die Ladehemmung in der Offensive kommt, ich meine, wir können es ja kurz durchgehen, gegen Bournemouth zwei, drei Tore gemacht, zweimal aus Mittelfeld, Declan Rice und Gabriel. Dann gegen Liverpool nicht getroffen, gegen Nottingham nicht getroffen. Gestern gegen United ein Eigentor.
Ja gut, ich finde, diese Eigentor-Dynamik ist immer...
Ich sag mal so, wenn im Januar, gut, wir haben noch ein Spiel am Samstag in Leeds, aber wenn im gesamten Januar keiner deiner Stürmer trifft, das sieht nicht gut aus. Also wenn du in der Liga quasi kein Stürmertor produzierst, das sagt, glaube ich, das sagt sehr, sehr viel aus. Und aus meiner Sicht ist das dann schon auch eine Systemfrage und nicht unbedingt eine Frage, wer da vorne eigentlich steht. So, und ich weiß nicht, man kann vielleicht Arteta unterstellen, dass das nicht als so gravierend bisher beachtet hat, das Problem, und auch vielleicht auch noch gehofft hat, dass es irgendwann mal Klick macht, weil es ja schon Klick gemacht hatte in der Saison. Vielleicht war der Sonntagabend da in dieser Hinsicht aber auch gar nicht so schlecht und verkehrt, dass Arteta das vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Aber klar, groß irgendwie jetzt Systemwechsel und solche Sachen kannst du ja nicht machen.
Ja, das ist natürlich definitiv eine Hoffnung, dass die Niederlage quasi nicht mehr dann vieles übertünchen kann. Ne? Klar kannst du immer noch argumentativ sagen, es waren zwei Weltklasse-Tore, die man vielleicht nur einmal im Jahrzehnt in einem Spiel schießt, aber hey, unterm Strich gesehen hätte man die auch besser verteidigen können, indem man halt irgendwie da näher dran ist oder dran bleibt. Unterm Strich gesehen bringt es aber nichts zu lamentieren. Man muss einfach vielleicht die richtigen Schlüsse aus der ganzen Geschichte ziehen. Ja? Und das ist genau das, was vielleicht so eine Niederlage dann auch mal heilen bringt, dass man dann noch mal intensiver über diese Thematik nachdenkt und guckt, wie kann ich das Ganze optimieren. Ja, ich sag mal, eine neue systemtechnische Anpassung könnte er jetzt am Mittwochabend durchaus mal austesten. Da geht's um nichts. Er kann zwar nicht dann die Spieler nehmen, die auf die er im Ligabetrieb dann erstmal primär vertrauen wird, aber er kann ja vielleicht mal Sachen implementieren, ausprobieren und mal gucken, ob das funktioniert. Der Maßstab wird wahrscheinlich nicht der gleiche sein, aber vielleicht kann man irgendwelche Muster einfach erkennen, auflegen und schauen, ob das von der Zusammensetzung her ganz gut passen kann.
Ja, ich meine, es ist halt die Frage, ob du das dann in so einem Champions-League-Spiel machst, wo du auch noch einen anderen Wettbewerb hast und auf der anderen Seite, es werden ja wahrscheinlich am Mittwoch nicht so viele Spieler spielen, die dann in der Regel auch die nächsten Wochen spielen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aus meiner Sicht ist es in gewisser Weise auch schon hilfreich, wenn man erstmal versucht, die Mannschaft erstmal wieder zu stabilisieren, die einfachen Dinge richtig zu machen, sprich weniger Fehler, Passgenauigkeit, solche Sachen. Das ist ja sowieso erstmal die Voraussetzung, aber ich glaube auch, das ist in dem Sinne, da gibt es immer mal Spieltage oder Spiele, wo das nicht so gut funktioniert. Die größere Aufgabe wird halt sein, irgendwie Torchancen. Und die Lösung kann nicht sein, dass immer nur man darauf hofft in der Premier League, dass die gegnerische Mannschaft mitspielt. Bournemouth ist ja das beste Beispiel. Da haben wir es gut gemacht, weil auch Bournemouth natürlich so ein bisschen den Anspruch hat, zu Hause mitzuspielen. Die nächsten Spiele sind Leeds, Sunderland, Brentford auswärts, vielleicht noch Leeds und Sunderland. Kannst du nicht verlangen, dass die ihre Tore öffnen hinten?
Nein,
so, da musst du in irgendeiner Form Lösungen suchen und ich bin gespannt, wie wir da agieren.
Ja, ich auch. Leeds führt übrigens 1-0 bei Everton gerade.
Die sind gut in Form, das wird nicht einfach am Samstag. Und sagen wir mal so, wir haben
unsere Joker
jetzt schon ein bisschen verspielt, deswegen sind wir da auch zu 3 Punkten gezwungen. Vielleicht ist es in dem Sinne, was soll ich sagen? Ach nee, dann sind wir wieder bei dem Mentalen, das will ich jetzt nicht wieder stark machen. Vielleicht ist es in gewisser Weise ein bisschen von Vorteil, dass wir wieder vorlegen können.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das so ein großes Ding ist oder ob das einfach auch.
Ich glaube, viele Dinge sind im Profisport gleich auf welcher Art und in welcher Art des Profisports mentale Dinge.
Villa spielt gegen Brentford zu Hause und die City ja nächstes Wochenende bei den Spurs, wobei ganz ehrlich, die Spurs, ich meine, wir können wenigstens vorlegen, vielleicht macht es das ein bisschen einfacher, aber das. Ich würde das insgesamt nicht zu hoch hängen. Wir haben noch Champions League vorher gegen Kairat am Mittwoch, aber ich glaube, das ist von allen Spielen der nächsten Wochen das mit Abstand unwichtigste Spiel. Geht zwar noch um Platz 1, aber Herrgott, ob du nun Erster oder Zweiter in der Ligaphase wirst, ist mir egal. Ich glaube aber, dass das Spiel zumindest eine gewisse Bedeutung dahingegen hat, dass man ja vernünftig spielen sollte, dass er jetzt nicht in so eine Negativspirale kommt.
Ohne Frage. Wer übrigens Lust hat, ins Stadion zu gehen, Plätze gibt es um was.
Ja, ist ja auch, also das Spiel hat ja auch keinerlei sportliche Bedeutung, von daher
Nein.
Aus meiner Sicht sollte man auch versuchen, jegliche Stammspieler zu schonen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Spiel für Kai Havertz, ich weiß es nicht, ansonsten soll meinetwegen Gyökeres die ersten 50, 55 Minuten spielen, weil er jetzt weniger gespielt hat in den letzten beiden Spielen. Soimado Eke, Martinelli, Gyökeres vorne, die werden schon ein paar Tore schießen. Und das Mittelfeld kann dann auch gerne Eze, Ødegaard, um ein bisschen, ich weiß es nicht, mal gucken, Norgaard und in der Innenverteidigung gerne auch die 16-Jährigen.
Ja.
Ja, wenn es irgendwie geht. Also Marty Simon kann ja auf alle Fälle vielleicht spielen. Ben White in der Innenverteidigung.
Also Marty Simon hoffe ich auf jeden Fall, dass er spielt. Also wann, wenn nicht jetzt? Also
eben genau, da hat man sich diese Möglichkeit geboten. Da muss man eigentlich aus meiner Sicht konsequent schonen, auch weil wir ja dann darauf am Dienstag auch schon wieder Liga-Pokal-Rückspiel haben.
Ja. Yeah.
Gut, machen wir mal einen Strich jetzt. Ich denke, vieles von dem, was wir nochmal versucht haben, ein bisschen zu sezieren, werden wir in den nächsten Episoden und Wochen auch nochmal aufgreifen müssen, hoffentlich in positiverem Lichte. Christian, du verabschiedest dich in den Winterschlaf für die nächsten Wochen. Podcast geht aber auf alle Fälle weiter. Simon und ich werden dann in den nächsten Wochen regelmäßig diskutieren, hoffentlich über viele Siege und gute Erfahrungen und vor allem viele Tore. Gucken wir mal. Samstag bei Leeds ist der erste Schritt aus der absolut riesengroßen Krise raus.
Noch lachst du.
Noch lache ich. Es sind aber noch 4 Punkte Vorsprung.
Ja.
Und im Idealfall, wenn City und Villa spielen müssen, sind es 7. Und dann können wir gucken, wie die reagieren.
Das wäre absolut super.
Wir werden es hier im Podcast dann in den nächsten Tagen besprechen und erörtern. Machen wir erstmal Schluss für Episode 326, Mittwochabend, Champions League, 21 Uhr. Und dann am Samstag um 16 Uhr bei Leeds. Sehr wegweisendes, richtungsweisendes Spiel, wird sicherlich wieder in der nächsten Episode auch zu besprechen geben. Bis dahin hören wir uns wieder. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.